Willkommen beim Buchplausch, der Podcast für Gespräche mit Gästen über Bücher.
Hallo und herzlich willkommen zum Buchplausch. Wir fragen wieder, was liest eigentlich? Und wir fragen heute Johannes Schultheiß. Was liest du denn eigentlich? Genau. Aber vorher begrüße ich mal kurz die Anne. Hallo Anne.
Hallo Anja.
Und jetzt begrüße ich nochmal den Johannes. Hallo Johannes.
Hallo Anja. Hallo Anne.
Wir freuen uns sehr, dass du unser Gast bist. Warum haben wir dich eingeladen? Weil wir das total spannend finden, was du machst. Und wenn ich dich jetzt vorstellen würde, was ich jetzt hiermit tue, dann würde ich sagen, du bist auf jeden Fall mal Bäckermeister. Du hast die Traditionsbäckerei Schultheiß geleitet. Ja. Du bist Diplom-Ingenieur. Und deswegen haben wir dich aber tatsächlich gar nicht eingeladen, sondern du bist Läufer. Und das Kuriose ist, dass du mit dem Laufen, also wir kennen es alle, ne? Joggen ist total gesund und sollte man unbedingt machen. Und wir kennen wahrscheinlich alle in unserem Freundes- und Bekanntenkreis Leute, die jetzt sagen, ja, ich bereite mich jetzt vor für den Marathon und ich habe meine Ernährung umgestellt, meine ganze Freizeit umgestellt und ich trainiere hier, keine Ahnung, 7 Tage die Woche. Und ich muss mal gucken, wie ich das alles irgendwie hinkriege. Also mit so einer latenten Panik in der Stimme, ja, wenn die Menschen das so erzählen. So, und dann gibt es dich, der du eigentlich relativ spät angefangen hast mit dem Laufen und du hast eine völlig andere These. Und weil wir die so spannend fanden, haben wir gesagt, wir müssen uns mit dir nochmal in Ruhe unterhalten, weil es ist toll, wenn unsere Zuhörer auch mal eine ganz andere Sicht auf dieses Thema bekommen. Deshalb, Johannes, kurz eine Frage. Also ja, du hast ja die Traditionsbäckerei Schultheiß, der Name, hast du ja viele Jahre, Jahrzehnte geleitet und das hat dich ja mit Sicherheit sehr ausgefüllt. Wie bist du denn da zum Laufen gekommen? Bei so einem Job, der, keine Ahnung, wahrscheinlich auch 7 Tage die Woche irgendwie fast 24 Stunden geht. Bei Bäcker habe ich immer so im Kopf, ja klar, nee, um 2 Uhr aufstehen und dann, und wahrscheinlich auch im Management ist es nicht sehr viel anders, oder?
Du liegst trotzdem richtig, ja. Also ich bin zum Laufen gekommen, eigentlich wie die Jungfrau zum Kind. Es ist plötzlich da, man freut sich und man wächst daran. Es hört sich jetzt ein bisschen platt an, aber vielleicht spielt da die berufliche Hintergrund eine große Rolle. Aus der Branche, Lebensmittelbranche, ist eigentlich kein klassischer Bürojob, sondern ein 7-24-Job. Und für unser Unternehmen eigentlich 52-7-24. Also alle Wochen, das ganze Jahr, rund um die Uhr. Und das hat auch richtig Spaß gemacht, hatte viel Erfolg, habe die Bäckerei in der 4. Generation mit dem Bruder zusammen übernommen. Uns ging es gut, wir haben gearbeitet, erfolgreich gearbeitet, haben Spaß gehabt und jeder fragt, wenn man spät einsteigt in einer Hobby, im Sportart ist, dann war irgendwie Burnout oder irgendeine Krise oder was auch, Midlife-Krise. Sagt, nein, alles nichts. Ich wusste damals überhaupt nicht, wie man Midlife-Krise schreibt. Und hatte einfach, so wie man sagt, nicht nur einen gefüllten Kalender und gefülltes Leben. Und was ich suchte, war jetzt noch ein erfülltes Leben. Und der Gedanke war einfach, was kann mir bei dem großen zeitlichen Engagement, das ich eigentlich immer habe und immer hatte, was kann ich machen? Und ich fand eigentlich meine Leidenschaft dann im Laufen, weil das eine Sportart ist, die man eigentlich immer machen kann, die jeder machen kann, zu jeder Tages- und Nachtzeit. Ich kann es auf der ganzen Welt machen, brauche keine Geräte, brauche keine Partner. Den einzigen Partner, den ich hatte, war der Hund, der ohnehin raus musste. Das war ganz zu Anfang ein Flat-Coated Retriever. Und der einfach nur mit Fingerschnips war der da. Ich musste mit ihm keinen Termin abstimmen. Und so konnte ich eigentlich hier auf den Feldern, in den umliegenden Weinbergen, bequem laufen, was ich gerade Lust habe. Viel oder wenig, einfach mit einer Schlabberhose anfangen zu laufen, nur 3 Kilometer, 5 Kilometer, was auch immer. Und irgendwo hat es Spaß gemacht. Denkt man irgendwann, ja gut, 5 Kilometer, wenn das laufen kann, ich kann vielleicht auch 10 Kilometer laufen. Und dann war wahrscheinlich so ein Einstieg der klassische Stadtlauf. Und das macht man dann und sieht, ach, das ging ja wunderbar. Ich hatte immer das Ziel, nie gewinnen zu müssen. Das ist sehr wichtig, das vergessen die allermeisten. Jeder glaubt, er könnte jetzt noch was gewinnen. Geht überhaupt nicht. Anderen sind jünger, schneller oder was auch immer. Ja, und so ist dann einfach was draus geworden. Dann sagt man, wenn ein Stadtlauf geht mit 10 Kilometern, warum geht dann nicht irgendwann ein Halbmarathon? ohne jetzt extrem viel zu üben. Die Zeit hatte ich auch gar nicht. Und was auch ganz wichtig war, ich habe gar nie in den letzten 25, 30 Jahren ein Trainingsprogramm gemacht. Man braucht zum Laufen keine Lauftrainings und Programme und Vorgaben. Wenn ich aus dem beruflichen Alltag raus möchte, das ich als Korsett empfinde, ich muss das machen, ich habe den Termin. Selbst wenn ich jetzt einen Lauftermin hätte und würde jetzt sagen, heute statt langer Lauf in intensiver Lauf oder langer Dauerlauf dran, ich weiß heute nicht, ob ich morgen überhaupt laufen kann. Das heißt, ich bin immer gelaufen, wenn ich Lust hatte, wenn ich Zeit hatte und bin das gelaufen, was mir an dem Tag gut tat. Und dann kommen wir dann.
Weil das sagen ja viele, ne? Das ist also das Gegenteil von dem, was du jetzt sagst, ne? Dass man sich halt da einen Plan machen muss, dass man genau überlegen muss, wann laufe ich was, weil das alles so aufeinander aufbaut. Und da gibt es ja schon irgendwie so ein Programm dahinter. Es gibt ja auch 1 Million Bücher darüber. Also wie laufe ich richtig, ne? Wie werde ich da erfolgreich? Und du sagst ja jetzt gerade, du bist eigentlich eher so deinem Gefühl gefolgt, ne? Also wie fühlt sich das jetzt heute an? Wie lange laufe ich? Ach, dann laufe ich jetzt heute mal so lang und morgen vielleicht nicht. Das ist ja so, das ist ja eine ganz andere Herangehensweise. So.
Ja, es ist eine andere Herangehensweise und ich glaube, die einzig richtige, die das auch schafft, bei dem Sport zu bleiben. Wenn ich nie unter Druck stehe, denn das bin ich im Geschäft genug. Und dann entwickelt sich natürlich ein ganz gutes Körpergefühl, wann was geht. Geht noch mehr, geht heute nichts. Also spannend war ja zum Thema Körpergefühl, das eigentlich in den Körper reinhören ist ein ganz wichtiges Thema beim Laufen, dass ich weiß, mein Körper wird mir immer Antwort geben. Die allerersten Läufe dachte ich, Mensch, ich habe Schmerzen in der Brust. Das fängt aber schon früh an. Irgendwas im Herz verdrehst du so wenig. Bin moderat weitergelaufen, bis ich nachher merkte, mein Körper sagte mir nur, ich mache eine andere Bewegung mit den Händen, ich pendle die Arme und bekam einen leichten Muskelkater in den Brustmuskeln. Also eine ganz wichtige Botschaft, immer hören, was der Körper sagt. Er sagt ja immer alles. Und er würde immer, wenn du den überhörst, er würde immer eine zweite Antwort geben. Und erst bei der dritten Antwort oder bei der dritten Information wird er dann selber reagieren. Aber das muss man vielleicht jetzt im Moment nicht so deutlich ausführen. Könnte ich aber.
Aber hattest du, also ich sage jetzt mal sowas zu wissen, ja, also du, okay, du hast die Arme jetzt gependelt und das ist halt irgendwie Muskelkater, ne, so, das weiß ja nur auch nicht jeder. Hattest du da irgendwie, weiß ich nicht, von Ärzteseite irgendwie so einen Support oder hast du einfach, ja, einfach so in dich reingehört und hast dir das selber so erklärt?
Eigentlich war ich immer gesund. Ich hatte keinen Grund, etwas zu haben. Ärzte sind eigentlich fremdwort. Ich komme maximal später bei den größeren Läufen mal zu einer sportärztlichen Untersuchung, weil die für die Startnummer notwendig ist. Ansonsten habe ich die nicht gebraucht. Nee, einfach sich Zeit nehmen, was habe ich in den letzten Tagen anders gemacht wie vorher. Und wenn ich es im Knie hätte, müsste ich im Knie suchen. Und das war halt irgendwo der Bereich, den ich eindeutig zuordnen konnte. Und dabei blieb es auch. Und das war für mich also eine Lehre für die nächsten 10, 20, 30 Jahre. Einfach immer im Körper zu bleiben. Auch wenn heute ein gutes Wetter ist oder kühl, dann müssen wir ganz viel laufen. Nee, heute laufe ich, was ich Lust habe. Und das geht ohne Ende. Und wie gesagt, ich brauche kein Sportgerät. Zum Fußballspielen brauche ich ein Stadion, brauche eine Mannschaft. Zum Segeln brauche ich ein Boot. Wenn ich ein Boot habe, brauche ich ein Meer. Zum Skifahren brauche ich ein paar Ski. Dann brauche ich die Berge. Und die nützen auch nur was, wenn sie Schnee haben. Also es ist wirklich die einzige Sportart, die ich kenne, wo ich nichts brauche, die ich im Urlaub, auf Geschäftsreisen überall machen kann. Und dann ist es einfach dabei geblieben.
Du sagst ja, du brauchst keinen Trainingsplan. Ich glaube, dass das halt vielen hilft, um erstmal eine Routine reinzukriegen, weil wenn du sagst, du läufst, wenn du Zeit hast, dann hast du ja diesen inneren Schweinehund, der sagt, ja, wenn du mal Zeit hast, dann setz dich doch lieber mal für eine Stunde aufs Sofa, statt zu laufen. Wie gehst du dann damit um?
Die ganze Trainingspläne haben immer in der Überschrift mit der Zeit zum Halbmarathon, mit der Zeit zum ganzen Marathon. Und dann wird ja darauf abgestimmt, was muss ich trainieren, viel oder wenig oder langsam oder schnell. Und dann ist man so im Korsett, oh, ich laufe nur noch gegen die Uhr. Die sind ständig am Laufuhr gucken, bin ich im Plan, bin ich im Trainingsplan. Die ja, machen genau. sich verrückt. Und wenn ich draußen bin, in den Feldern oder im Wald oder wo auch immer, ich bin bei mir. Ich gucke vielleicht, wann ich nach Hause muss, aber nicht, ob ich jetzt noch in der richtigen Zeit laufe. Beim Marathon eigentlich fast nie. Man wollte wissen, schafft man vielleicht die magische 4-Stunden-Grenze, aber ansonsten einfach laufen. Ich kann nicht verlieren, aber auch nicht gewinnen.
Ah, okay. Also dabei sein ist alles, ne? Also hast du vorher schon Sport gemacht?
Ich durfte als Kind in keinen Sportverein.
Oh, okay.
Das, naja, gut, das ist eine Generation drüber. Ich komme aus der Bäckerei, wo dann die Eltern sagen, nur wenn du Bewegung brauchst, kannst du ja auch bei mir haben. Ich glaube, das war wahrscheinlich so die Denke von damals. Nicht, dass ich unsportlich gewesen wäre, nee, überhaupt nicht. Ich war auch während meiner ganzen beruflichen Tätigkeit immer auch körperlich mit aktiv. Und das schätze ich sehr, dass ich das immer so gemacht habe und dass ich deswegen auch die Kondition bis ins mittlere, ins höhere Alter mitnehmen konnte und eigentlich auch, wenn es erforderlich war oder gewünscht war, dann auch was draufsetzen konnte. Also das geht wirklich nicht ein Programm machen, wo dir verspricht, das gewinnst du. Das wäre wahrscheinlich wie im Schönheitsstudio. Du wirst so und so schön wie die Schauspielerin sowieso. Nachher ist vielleicht doch nicht ganz so geworden.
Also, ja, das hast du aber schön gesagt. Ja, das klappt wahrscheinlich in seltensten Fällen, ja. Wie hast du denn das Training in deinen Alltag eingebunden? Also wie muss man sich das denn vorstellen? Also als du noch so richtig, also voll gearbeitet hast, wann bist du denn da gelaufen?
Also ganz zu Anfang habe ich es mal in der Frühstückspause gemacht. Ja. Ich konnte mir das ja einteilen, mal eine halbe Stunde auszuklinken. Ist aber dann immer, war nicht so entspannt, weil man wieder zurück zum Arbeitsplatz zu einer bestimmten Zeit sein muss. Das heißt also überwiegend nachmittags, spätnachmittags oder am Abend, Wochenende vielleicht etwas mehr. In der Summe kam ich eigentlich nicht auf so viele Kilometer. Und das kommen wir vielleicht nachher drauf, wenn dann die ganz Großen, die Ultramarathons kommen, die kann man ja auch nicht am Stück laufen oder trainieren, dass man sagt, vielleicht kommen wir zu dem Lauf, zu dem Comrades, der geht 90 Kilometer am Stück, die kann ich nicht trainieren. Am Wochenende mache ich einen langen Dauerlauf, um die 90 Kilometer zu trainieren. Ich muss einfach eine Grundkondition mir erarbeiten, die braucht Zeit. Also es geht nicht so im viertelhalben Jahr, weil die ganze, ich bin jetzt kein Mediziner, die ganzen inneren Organe, die Gelenke, die Muskeln, die Sehnen, die müssen sich entwickeln. Ein Muskel aufbauen, das geht in Wochen. Eine Sehne aufbauen, da reden wir schon von Monaten oder Jahren. Und deswegen, weil ich vielleicht beruflich bedingt auch nicht so durchstarten konnte und auch nicht wollte, kam ich nie in die Versuchung. Das heißt, ich habe auch in den ganzen 3 Jahrzehnte Laufzeit keine Blase, keine Kniebeschwerden, keine Hüfte. Nein, ich bin nie verletzt gewesen, kein Knöchelbruch. Selbst später dann im Hochgebirge in den Geröllfeldern, wo die Knie oder die Knöchel am Fuß, dass sie einfach in sich so stabil sind, obwohl der Fuß nicht stabil aussieht. Und da muss man dem Körper Zeit geben. Eine ganz große Philosophie, gib deinem Körper mehr Zeit, halte an, eine alte indianische Weisheit, warte, bis deine Seele mitkommt. Alle wollen davonlaufen, sie sind eigentlich hektisch unterwegs, aber versäumen eigentlich ganz viel Wichtiges. Also ich kann es deswegen aus Überzeugung sagen, weil ich das lebende Beweis bin.
Du hast ja schon eben, immer wieder so Stichworte fallen lassen. Du bist ja also über den Stadtlauf ja schon lange raus, ja. Du läufst ja im Grunde überall auf der Welt. Du warst ja schon Gott weiß wo. Und vor allem auch bei jedem Wetter, ja. Also egal ob kalt, ob heiß, ob Regen oder Schnee oder was auch immer. Was war denn der erste Lauf außerhalb jetzt vom Stadtlauf? Also, wo du da mal gesagt hast, okay, der ist jetzt länger. Da muss ich jetzt hin. Vor allem jetzt schon mit Blick darauf, dass du ja vor allem ja auch viel für einen guten Zweck halt läufst. Wie hast du dir den ersten weiter Weglauf ausgesucht?
Ja, wo das hinführt, das Ganze, das wusste ich ja in den ersten Jahren ja auch nicht. Aber nee,
es entwickelt sich halt so, ne?
Nach dem Halbmarathon kommt der Marathon, ist klar. Also man geht die Leiter schon geordnet hoch. Und als ordentlicher Staatsbürger macht man den ersten Marathon nicht im Ausland. Mache ich also in Berlin.
Nee. Ich wollte gerade sagen, Berlin, ne?
Ja. Gut, ich habe zwar in Deutschland andere gemacht, das waren andere Ursachen, aber die waren alle nicht spannend. Also zweite wichtige Botschaft, es muss immer ein ganz großes Ziel sein, das laufen zu wollen. Das heißt, ich wusste auch, es gibt auf der Welt so viele Läufe, Marathon, Bergmarathon oder was auch immer. Ich könnte jeden Tag laufen, ich würde gar nie alle schaffen. Also brauche ich gar nicht anfangen. Ich hatte also den Luxus, mir die rauszusuchen, die mich wirklich fasziniert haben, die mich motiviert haben und die mich dann immer bis ins Ziel getragen haben. Und das scheint auch wieder ein ganz wichtiger Punkt zu sein, nicht irgendwo Kilometer zu sammeln, dass ich sage, ich habe jetzt in Deutschland 5 Marathons gelaufen, die aber sonst so langweilig waren, weil man nur zwischen Häuserfluchten und Bahngleise läuft, das kann es auch nicht sein. Gut, also, dann war die Welt natürlich offen. Wo geht man hin? Zunächst, nach dem Marathon habe ich die Leidenschaft vertreten, Städtemarathons auf der ganzen Welt zu machen. Dass es genau 10 Jahre waren,
schön, ja.
Das war rückblickend vielleicht jetzt so richtig. Da waren das, was ich sehen wollte, abgearbeitet. Ich bin auf 4 Kontinenten vom Polarkreis bis Südafrika, vom Westen von L.A., von Los Angeles bis Tokio, eigentlich auf 4 Erdteilen gelaufen. Was wählt ist Australien, aber ich bin auch ohne das glücklich. Es gäbe einen schönen wahrscheinlich auch, aber muss nicht sein. Das ist jetzt so komplett abgedeckt. Ja, und dann fragt man sich irgendwann die schönsten Läufe, ob Boston oder New York. Die macht alles riesig Spaß, aber...
Die bist du alle gelaufen?
Ja, und es ist ja toll zu sehen, dass es völlig unterschiedliche Laufveranstaltungen sind. New York ist ein Fun-Lauf, herrlich, muss jeder gemacht haben. Da brodelt es, man muss, gut, eine Eintrittskarte, eine Startnummer bekommt man als Tourist fast immer. Aber dann zum Beispiel in Boston, da muss man Qualifikationen vorbieten. Kann man als Ausländer, ist man jetzt bevorzugt, kann man besser bekommen. Ich habe damals eine Mindestzeit für 3,5 Stunden gebraucht, um eine offizielle Startnummer zu bekommen. Der Lauf ist also nur von Profis. Der Altersdurchschnitt ist wesentlich jünger, ambitioniert. Die Leute sind recht stramm unterwegs. Ein ganz anderes Laufen. Hier geht es auch ums Laufen, um Zeiten, was man kann. Die Männer, insbesondere dann, wenn es an dem Wellesley College vorbeigeht, ist so ein Mädchenpensionat, das ist die einzige Stelle, wo es die Männer nicht eilig haben. Weil da tausend Mädchen stehen und warten, bis endlich der Patriot Day kommt, wann in Boston der Lauf gemacht wird. Und dann aber am Schluss geht es ordentlich zur Sache. Und diesen Lauf habe ich auch mit meinem Sohn zusammen gemacht. Und bei der Gelegenheit gleich sagen, beim Laufen laufe ich immer alleine. Wenn die Söhne dabei sind oder irgendjemand, wir trennen uns am Start, wir treffen uns im Ziel. Denn über die 40 oder 50 Kilometer, die man läuft, hat immer jeder eine gute Phase, eine schwächere Phase. Und dann ist der hinten hängt, immer im Zugzwang. Wenn ich alleine laufe, dann laufe ich so, jetzt läuft es besser, dann gibt man wieder ein bisschen Gas und ansonsten geht man auch mal langsamer. Und wenn es dann, wenn ein schwieriger Punkt kommen würde, dann mache ich einfach eine Gehpause. Gehpause heißt nicht stehen bleiben, sondern einfach flott gehen. Und dann gibt es also den klassischen Mantra der Läufer. Warum kann man laufen? Das sagt der Läufer, läuft und läuft und läuft, bis es nicht mehr läuft. Und dann geht er. Er geht und geht und geht, bis es wieder läuft. Und wer das verinnerlicht hat, der kommt immer an. Nie meinen, man muss überholt werden. Nee, das geht ja gar nicht. Das, das schafft man nicht. Ja gut, dann kamen die ganzen Städtemarathons, aber die waren mir zu viel auf Tempo. Jeder möchte nur die beste Zeit laufen. Und dann gibt es eben die unfaire Einstellung bei uns in Deutschland, dass 4 Stunden zur die Grenze gesehen wird. Wer drüber ist flop und wer drunter ist top. Auch die mit 4,5 oder 5 Stunden haben ja auch eine Wahnsinnsleistung gebracht.
Ja, und, klar.
Und wir sind da so fixiert, kommst du im Esslinger Stadtlauf an, die erste Frage, was bist du gelaufen? Das ist verrückt. Ja. In New York im Ziel, you finished? Okay, das war's.
Cool.
Ankommen. Ja. Und wir sind so fixiert auf Zahlen, auf Daten, auf Trainingsprogramme. Du musst diesen Sekunden- oder Minutenschnitt laufen. Nee, lauf, was dein Körper heute gibt. Und solange kein Zielschluss im Lauf vorgesehen ist, dann ist er eh ohne Ende offen. Und bei den Läufen, wo es einen Zielschluss gibt, der hat dann schon einen Sinn, weil dann jemand, der das so angeht, weiß, das packst du nicht, oder dann musst du halt mal kürzer treten, dann lässt den Lauf halt ausfallen. Ja gut, und deswegen nach 10 Jahren Städtemarathon dachte ich, warum nur in der Städte? Auf Tempo, man startet von Anfang an mit Ellenbogen. Mit Ellenbogen. Die Profiläufe dürfen ohnehin vorne stehen, die andere quetschen sich vor und überholen, die machen so Stop and Go, und dass sie überhaupt vorkommen. Und das braucht man dann bei Ultraläufen nicht, weil jeder weiß, es kommt noch viel. Lass es mal langsam angehen. Also irgendwann hat es dann schon jeder kapiert, das geht gar nicht. Und deswegen der Comrades in Südafrika, der ging damals von Pietermaritzburg nach Durban. Das war genau in dem Jahr, als die Fußballweltmeisterschaft in Südafrika war. Traumhaft. Wir sind ein paar Tage früher angereist. Die auf den Straßen autobahnisch gebaut worden. Die Strandpromenaden in Dörpen waren noch Baustelle. Dann sagen die, das klappt schon. Wir haben ja eine Mentalität, aber wir kriegen es hin. Am Marathontag war alle Parks, alles Picobello, die ganzen Zufahrtsstraßen. Gut, in die Slums darf man nicht gehen, aber die wären auch so nicht gemacht worden. Man kann diesen langen Lauf nur machen, wenn man sich darauf einstellen, sagt, nee, am Anfang nicht volles Gas geben. Und dann läuft man tatsächlich, der hat 90 Kilometer, dann läuft man 10 Stunden am Stück.
Das finde ich jetzt gerade echt unvorstellbar, wenn ich das jetzt so...
Das geht, aber das Ziel war, diesen Lauf möchte ich einmal machen. Aber gut, kann man sich vorbereiten. In Kapstadt gibt es den Vorbereitungslauf von den Buren. Das ist der Two Ocean. Man läuft einmal von Kapstadt zum Atlantik und dann zum Pazifik und zurück. Dachte man, das muss doch Traum sein. Einmal von dem Weltmeer zum nächsten Weltmeer zu laufen und abends bist du wieder im Stadion von Johannesburg. Und dann läuft wirklich, wir würden jetzt abschätzig sagen, Hinz und Kunst. Nein, das ist toll, was für Leute da laufen, vor allem auch ganz einfache Leute. Also ich sage, da läuft dann die Bauersfrau von dem Runddorf aus KwaZulu-Natal, die läuft neben dir und daneben ist vielleicht ein Eliteläufer, wenn noch da ist, er ist vielleicht nachher weg, aber ich habe auch sehr viele nachher in der Massagestation gesehen, die Schwarzen mit den schlanken Beinen, die alle massiert werden mussten, die gar nicht mehr weiterkamen. Und das ist einfach so spannend, was auf der Strecke passiert und wie die sich dann hochkrabbeln, egal welches Gewicht, und da muss ich jetzt einfach den Frauen eine Lanze brechen, die sind viel schmerztoleranter wie die Männer. Die ziehen alles durch. Unterschätze nie eine Frau beim Marathon, beim Bergmarathon oder sonst wo.
Auch sonst nicht.
Ja.
Würde ich jetzt einfach mal sagen.
Ich wollte ja nur die andere Seite dazu sagen, dass die ja sehr geschätzt und gesehen wird. Und wenn man dann in dem Abschnitt von KwaZulu-Natal kommen in eine Gegend, die heißt so 1000 Hills. Da ging es rauf und runter. Ich dachte, das sind 10.000 Berge, die jetzt durchlaufen. Aber war einfach schön. Nur am Eingang von Durban hatte ich so das Gefühl, ich hätte Füße, also Zehen, wie eine Ente, wie platt gelaufen. Aber es ging, und Was war das Verrückte dran? Ich hatte am Folgetag keinen Muskelkater. Also das verstehe ich zwar heute auch nicht, aber im Nachhinein vielleicht schon.
Wenn man einfach, aber es ist eine irre Strecke.
Ja, man kann sich da vielleicht auch mental ein bisschen hochhalten. Da gibt es auf dem Psalm 113 gibt's ein Lied vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang. Das fiel mir da ein. Man startet beim Hahnenschrei, bei Sonnenaufgang und kommt bei Sonnenuntergang an. Das ist doch eine Motivation.
Das ist super. Genau. Also das ist so, es hat so was Endloses, ne? Wenn ich mir überlege, den ganzen Tag joggst du da.
Ja, da ist kein Kilometer gleich wie der andere. Und die Leute am Straßenrand, ja, zudem war ja dann die Fußballweltmeisterschaft, da war die Vuvuzelas so bekannt. Das war ja bei uns nur ein Gag für Fußballweltmeisterschaft. Für Südafrika ist das Instrument eigentlich das Nationalinstrument für den Fußball. Und seit den 90er Jahren. Und die haben geblasen und getrötet. Man konnte es am Schluss nicht mehr hören. Also ich war wirklich Vuvuzela satt.
Das glaube ich.
Was schön war, ich habe das beste To-Go-Lebensmittel bei dem Lauf gefunden oder bekommen. Da stehen die Landfrauen am Straßenrand bei ihren Hütten, haben ein Tablett. Da sind Kartoffeln in der Schale, die dampfen, ganz frisch gekocht. Und daneben ein Salzhäufchen. Und die Läufer haben eine Kartoffel genommen, ein Salzhäufchen, haben es gegessen, sind weitergelaufen. Kartoffel to go. Das bekommt, cool. Das rettet Leben.
Aber das klingt auch lecker.
Also ja, ich mag ja, das. Wir tun die Kartoffeln als arme Leute essen, aber das kann Leben retten. Das hat übrigens schon in den Kriegszeiten alle ins Leben gerettet. Und mir die Kartoffeln in Südafrika sicher auch. Weil die der Körper sofort aufnimmt. Da kannst du jedes isotonische Getränk oder was auch, kannst du alles vergessen. Nimm einfach Mineralwasser, eine heiße Kartoffel. Das kann nur noch getoppt werden von den Schweizern. Bei denen gibt es immer eine heiße Bouillon. Auf allen Bergläufen. Und das ist das beste Getränk, das es gibt.
Wie nimmst du das mit? Als in einem Becher dann, oder?
Auf dem Stand bei einer Almhütte wird es aufgekocht. Und dann muss man halt kurz stehen bleiben, bis abgekühlt ist. Und dann trinkt man eine heiße Bouillon. Und hat dann einfach auch den isotonischen Spiegel, Blutspiegel wieder in Ordnung gebracht. Genial. Ich verstehe nicht, warum deutsche Marathonanbieter das nicht ins Sortiment genommen haben. Selbst bei warmem Wetter. Amerika, Boston. Je kälter ein Getränk ist, desto wertvoller scheint es zu sein, weil in der amerikanischen Verfassung steht, man hat Anspruch auf Eiswürfel. Und da gibt es jeder Stand hat Coca-Cola mit Eiswürfeln zwischen überhitzten Körper, eiskaltes Cola.
Das ist eigentlich eine Katastrophe, ne?
Muss ja Magenkrämpfe kriegen. Und deswegen, also das sind so Sachen am Rande, die eigentlich richtig Spaß machen. Und dann läuft man. Die Welt ist so schön. Beim Laufen kann man so viel sehen.
Mhm. Man merkt ja jetzt schon, du musst dich auch auf unterschiedliche Wetterbedingungen, die du jetzt wahrscheinlich auch so aus dem Leben in Deutschland gar nicht gewohnt bist, einstellen. Wie gehst du dann damit um?
Also ich laufe von minus 20 Grad bis plus 40. Laufe von minus 80 unter Meereshöhe, also im Dead Valley, bis auf 3100. Das ist Gornergrat am Zermatt, am Matterhorn. Also Höhe und Wetter spielt keine Rolle. Ich laufe bei Schnee, ich laufe bei Regen, ist eine Frage der Kleidung. Und dann geht eigentlich fast alles. Schwierig wird es nur, wenn das Wetter kippt während des Laufes. Also das ist zweimal der Fall, dass am Vortag ein Wettersturz kommt. Das sollte hier auf der Schwäbischen Alb der Alpmarathon sein. Da hat es in der Nacht um 25 Grad das Wetter gefallen. Es war ein Herbstsonntag, toller sonniger Herbst. Am Freitag, am Samstag lag Schnee. Und der Schnee ist natürlich matschig. Und dann wird es irgendwann kalt und klamm. Die Füße sind nass, Schirm kann man kein nehmen, Regenkleidung hat man dann schon angehabt, aber ist sehr, sehr heftig und das geht dann auch. Aber das geht dann, das kann dann an die Grenzen gehen und das ist ein weiterer Bereich, den ich sehr wichtig finde, dass man auch mal über die Grenzen gehen muss, wenn es Schmerzen macht. weil dann der Körper eigentlich die verschütteten Emotionen wieder freigibt. Mhm. Jeder Läufer hat ja keine Gefühle. Der sagt nur, cool, nichts gemacht. Heute lief es so toll, ich könnte gerade nochmal einen laufen, Marathon. Das ist ein Quatsch, geht gar nicht. Wenn ich auf programmiert bin, ich laufe jetzt einen Marathon, dann stelle ich mich innerlich auf die 40 Kilometer ein. Ich kann nicht nachher zwei am Stück machen. Ich kann auch, selbst wenn ich einen Marathon kann, ich starte für Halbmarathon, sagen, nö, an der Halbzeit, es läuft so gut, ich laufe ganz. Funktioniert nicht. Mhm. Bei mir nicht, jedenfalls. Also man stellt sich mental drauf ein und dann klappt das wunderbar. Und man muss sicher manchmal auch durch Phasen durch, die dann nicht so leicht sind, die vielleicht auch schmerzhaft sind und die dann sagen, Johannes, warum machst du das? Das war aber in dem Fall ganz einfach. Das war schon bei meinen Spendenläufen. Ich wusste, dass ich Spenden nur bekomme, wenn ich ans Ziel erreiche. Das war meine Zusage, meine Sponsoren. Und dann kann ich ja nicht sagen, nee, heute war es mir kalt. Oder ich hatte keine Lust oder ach, überhaupt finde ich doof. Das konnte ich meinen Spendenempfängern, einmal das Hospizhaus und einmal eine landwirtschaftliche Frauenkooperative in Mosambik, kann ich nicht sagen, heute ging es mir nicht gut, heute gibt es kein Geld. Das geht nicht. Ja, und dann geht es tatsächlich, man kann das. Und man muss es wollen und das Ziel muss halt für mich also so fantastisch im Kopf sein, dass es für mich nicht ein Ziel ist, sondern ein Traumziel. Mhm. Und dann mache ich Träume wahr. Ganz zu Anfang, ne, da bin ich noch nicht gelaufen. Unser Sohn, der war, glaube ich, 4 Jahre alt, war irgendwo in der Ägäis am Strand und der wollte unbedingt eine ganz coole, verspiegelte Sonnenbrille. Die haben da alle gehabt dann zu der Zeit. Und der kann nicht einfach eine Brille kaufen, bloß weil der jetzt gerade Lust drauf hat. Ich sage, du schwimmst bis zur ersten Boje raus und die musst du einmal bongeln. Und dann kriegst du eine Sonnenbrille. Und ich wusste, er kann das laufen. Aber es war für ihn noch nicht genug Motivation, was zu tun für die Brille. Aber ich habe es dann bildhaft fixiert, einmal bis zu der roten Boje. Und das hat er im Kopf, der ist hingeschwommen und zurückgeschwommen und war happy ohne Ende. Also traumhaft. Deswegen, die Ziele werden im Kopf gemacht und dann läuft man die erste. Das größte Stück läuft man konditionell und das kleinere Stück mental. Sag aber auch, mental kann auch Schmerzen haben.
Ja klar. Hast du schon mal abgebrochen?
Nein.
Noch nie?
Okay. Nee, geht nicht. Gibt eine ganz einfache Erklärung. Ich gebe mein Gepäck am Start ab, meine Laufutensilien, meine normale Sachen und die werden ins Ziel transportiert. Jetzt machen wir einen Bergmarathon, kommst im anderen Tal raus, hast ja keine Klamotten. Nee.
Okay, wenn das der Grund ist, okay.
Das super. Das hört sich jetzt vielleicht flapsig an, aber ne, ist was dran.
Mhm, naja.
Nee.
Da spielen ja viele Sachen.
Ich bin nie gestartet, ich laufe mal so weit, wie es geht. Mhm. Ich starte und sage, ich komme an. Ich habe die Grundlagen habe ich ja gemacht. Und alle Wetter, was die Anja nach dem Wetter gefragt hat, man kann bei Schnee laufen, man kann auch bei Eis laufen. Das ist aber sicher was die höchste Stufe über Eisplatten zu laufen, weil man hier dann das Eis ganz genau anschauen muss. Wo gibt es einen Einschluss von einem Blatt oder irgendwas? Natürlich unter höchsten Konzentration. Aber andere sagen, der Weg ist falsch gesperrt, geht gar nicht. Nee, es geht eigentlich fast alles. Man muss es nur wollen. Und wenn ich später in den Bergen die Bergläufe gemacht habe, ja, da geht es halt mal geröllhalten runter. Und da geht man nicht so ganz vorsichtig von einem zum anderen. Da joggt man oder rennt runter. Das geht. Man hat einfach, bevor der Fuß ins Rutschen kommt, wird er eigentlich schon wieder eingeklappt und der nächste Fuß genommen. Man kann nie blockieren. Mhm. Beim Auto wird man ABS-System das Ganze nennen. Das haben wir in den Knie auch. Muss man üben. Mhm. Und einfach auch wollen. Und dann geht's. Ich bin kein Wunderkind.
Du hast gerade schon vorhin die Spendenläufe angesprochen. Wie entsteht sowas überhaupt? Also wie kommt es dazu, dass Sponsoren überhaupt sagen, ja, wenn du das Ziel erreichst, dann geben wir einer bestimmten Organisation Geld?
Na, ich muss noch mal vorne anfangen. Ich habe mit dem Laufen angefangen, Halbmarathon, Marathon, dann die Bergläufe, dann Ultraläufe, dachte ich, eigentlich hast du jetzt alles erreicht. Du kannst eigentlich überall hingehen. Du könntest jetzt eigentlich sogar für Geld laufen. Ich muss ja nicht gewinnen, aber ich kann ja auch mit Laufen Geld verdienen. Mhm. Indem ich einen Spendenlauf erfinde. Und dann für Esslingen war es tatsächlich das erste Hospizhaus. Das war für mich der erste Spendenlauf. Ich sage, ich suche mir Sponsoren, die mir einfach einen Betrag X pro Kilometer bezahlen. Und ich sage aber im Voraus nicht, wann ich laufe. Ich wollte mir den Druck nicht aufbauen. Ich habe gesagt, ich laufe in 7 Monaten 7 Marathons. Ich wollte aber mir offen halten, welche ich nehme. Oder vielleicht, wenn es nicht geklappt hätte, ich auch einen Halbmarathon dazwischen gemacht. Aber ich wollte mich nicht in Zugzwang bringen. Ich habe was versprochen. Sag, nee, lasst mir die Freiheit. Ich suche die raus. Ich sage euch, ob ich gelaufen bin. In die Wertung kommen nur offizielle Läufe, die ich das Zielfinish immer nachweisen kann. Ich wollte nicht sagen, ja, ich habe da 500 Kilometer gelaufen im Wald von Esslingen. Nee, das war ich dann sehr, sehr korrekt. Und dann findet man Leute und kann tatsächlich auch ein Thema in die Gesellschaft tragen. Das war mir eigentlich dann viel wichtiger. Was ist mit dem Hospizhaus? Warum hat es so eine große Wichtigkeit? Und ein Slogan kann man sagen, gemeinsam statt einsam. Mhm. Dass die Leute in den letzten Tagen dann einfach nur eine Bleibe haben, wo sie auch aufgehoben sind. Und das gibt für mich auch Motivation, das zu erlaufen. Und dann spielen auch Bergläufe keine Rolle. Mhm. Wenn ich weiß, ich mache einen Berglauf und manche gehen ja nicht über die Berge, sondern nur den Berg nach oben. Das heißt, es ist ein Tal, Tal- und Bergankunft. Dann läufst du 42 Kilometer nur bergauf. Und das ist zum Beispiel der Zermatt-Marathon.
Klingt super.
Nein, das ist, du hast den ganzen Tag das Matterhorn vor dir. Das ist wie eine Möhre. Die vor den Esel hältst. Und das ist, da möchte ich gehen. Man läuft zwar nicht aufs Matterhorn, man läuft auf den Körnergrat, aber du hast den ganzen Tag nur die Traumpanorama. Und wenn es zu schnell wird, dann geh halt. Dann kannst du eine Gehpause machen. Die anderen brauchen das auch. Mhm. Die Weltelite darf durchrennen. Und die brauchen genau die halbe Zeit wie ich. Aber es ist nur die Elite. Die anderen hängen oft auch. Und was am Rande gesagt, was verblüffend ist, ob ich einen Halbmarathon, Marathon, Berglauf, Ultralauf mache, zwischen meinem Konditionsstand von der Weltelite, ich bin immer genau im Mittel. Also, das ist, glaube ich, gar kein Rechenexempel. Da muss man mal einen Statistiker fragen, wie das zustande kommt. Aber auf jeden Fall, das funktioniert. Und wenn die Landschaft stimmt und ich mir das gewünscht habe, ich möchte bis auf 3100 aufs Körnergrat zu laufen. Am Schluss läuft man auf alle Vieren. Der letzte Anstieg ist sehr, sehr steil. Aber das sind andere auch schon hochgekommen. Und wer hausgehalten hat mit seiner Kondition, überlebt es anstandslos. Wer es überzogen hat, muss inzwischen durch auch mal an den Straßenrand gehen und sich übergeben. Das ist ein ganz klares Beispiel vom Körper. Der Körper gibt dir immer eine Antwort. Wenn du dich übergeben musst, dann hast du zu viel Tempo. Mhm. Das ist eben die wichtigste Botschaft, nehme das Tempo raus. Und dann kommst du überall an. Das gilt im ganzen Leben so.
Und wie funktioniert so ein Spendenlauf? Also wenn du sagst, keine Ahnung, wie muss man sich das vorstellen?
Ja, ich suche nur Sponsoren, die dürfen gerne auch weitere Teilnehmer oder Spender dann sammeln. Ich unterhalte dann meine Sponsoren mit jedem Lauf, mit dem Laufbericht, was ich gemacht habe. Also beim ersten Lauf habe ich gesagt, ja, was möchte ich auf einen Kilometer? Dann sage ich zu meinem Lauffreund, 50 Cent wollte ich schon haben. Dann sagt der Johannes, für 50 Cent läufst du nicht. Das kommt gar nicht in Frage, er war Steuerberater. Überleg doch mal, du kriegst dann am Schluss 20 Euro, dass du einen Marathon läufst. Das geht ja gar nicht. Also, ein Euro solltest du schon verlangen. Und meine Leute, wenn sie gefragt haben, ja, was soll man spenden, sage ich ja, ab 1 Euro aufwärts. habe dann aber Leute getroffen, die dann auch auf 5 Euro bezahlt haben von Kilometer. Und dann macht es auch Spaß. Ja.
Ja, klar.
Am Schluss kam über die Spendenläufe, was ist das, ein mittlerer sechsstelliger Betrag zusammen. In,
wow.
In diesen 3 Marathon, also Spendenläufen, die ich gemacht habe. Der erste war für das Hospizhaus. Mhm. Die nächsten 2 habe ich mich bei Brot für die Welt eingeklinkt, habe dort Projekte aus globalen Süden rausgesucht, für die ich laufe, die ich auch dann im Vorfeld mal besucht hatte. Das Projekt war bekannt und die konnte man dann besuchen in Mosambik. Und dann ist natürlich die Motivation für mich ja immens. Dann laufe ich natürlich für die Frauen, denn die haben so gebrannt, dass sie in den Spendentopf kommen. Und die waren auch so tough, also muss ich wirklich sagen, die Männer konnten mir in die Pfeife hauen. Das war furchtbar. Die haben sich auch gar nicht gezeigt. Nee. Aber auf jeden Fall, ich bin für die Frauen dann 2 Spendenmarathons auch mal jeweils 7 Monate, 7 Marathons gelaufen. Einmal nur Marathons. Und die 3. Stufe, dann hatte ich keinen Joker mehr, sonst hätte ich vielleicht eine weitere Serie gemacht. Dann habe ich gesagt, ich laufe in 7 Monaten 7 Bergmarathons. Und das war dann so, nicht von der Kondition am Limit, aber was kann ich jetzt noch draufsetzen? Ja gut, dann kam natürlich auch das Alter langsam dazwischen. Und ich sage, wie lange will ich das machen?
Ja, geht dann noch. Man muss ja auf dich hören, ne?
Ich habe dann den Abschlusslauf, ein ganz toller Bergmarathon in Südtirol gemacht, den Sky-Marathon. Der war so toll, dass ich ihn 2-mal laufen musste. Das Panorama, ich weiß nicht, ob ihr mit den Rosengarten kennt.
Nee.
Es ist schon in den Dolomiten bei Thiers, Karersee in der Ecke. Und ja, der ist auch verrückt. Meine Frau, ich habe es ja zuerst gar nicht gesagt. Und dann, du spinnst, ja, okay. Könnte es aber sonst niemand sagen, außer ihr. Das hätten wir alle wahrscheinlich davon abgehalten. Man läuft einmal um den gesamten Rosengarten Schlern massiv rum. Den Schlern kennt man vielleicht vom Grödner Joch, die Ecke. Und das ist ein Ultra-Bergmarathon mit 45 Kilometern, Höhenmeter etwas über 6000 rauf und runter.
Mein Gott.
Am Stück. Und man braucht 10 Stunden dazu. Also ich habe gebraucht 10 Stunden. Aber ich fotografiere nebenher auch. Also, ja, ich muss, okay. Ja, mach keine gestellten Fotos, die müssen schnell gehen.
Ja.
Die Einstellung muss stimmen, aber fragt ja jeder, wie ist es dann bei den Läufen? Was erlebst du dann? Deswegen habe ich dann auch sehr viele Fotos gemacht, um zu zeigen, nee, da oben ist es herrlich, da wo ihr nicht hin könnt, weil da führt kein Weg vorbei. Und die sind dann wirklich so traumhaft und man lernt so viele Leute kennen auf der Strecke. Und hinterher, das ist traumhaft, da würde es jeder wieder empfehlen.
Und das waren deine, du hast ja eben gerade gesagt, Abschlussläufe. Also du machst jetzt sowas nicht mehr in der Form.
Jetzt muss ich mich ja an mein Credo halten.
Auf dich hören, ne?
Laufen kann man immer, aber man kann auch langsamer laufen, aber man läuft weiter. Und das sage ich auch jedem älteren Freund oder Bürger. Lauf, und wenn du nur noch um den Hausblock rumläufst, aber lauf jeden Tag. Ich habe gesagt, jetzt habe ich alles gesehen, ich habe alles erreicht. Jetzt nehme ich das Tempo raus und wechsle Schuhe. Gehe von Laufschuhen auf Bergschuhe. Und habe gesagt, ich will jetzt die Berge einfach langsam ablaufen, mit Rucksack, mit Gepäck. Und das ist seither, gut, mit was fängt man an? Mit einer Alpenüberquerung. Die Berge müssen schon sein. Also im Tiefland nur, das ist nicht so meine Welt. Also Berge sollten schon sein. Dann kam als nächstes die Pyrenäenüberquerung. Aber wenn man Alpen im Sommer überqueren kann, kann man es im Winter auch mit den Schneeschuhen. Geht ja auch. Das ist einfach nur eine andere Schuhe. Geht langsamer, viel langsamer, aber.
Das Wetter ist ein bisschen widriger, ne?
Das kann richtig heftig werden. Aber in der Mehrzahl habe ich eigentlich, meine Fotos haben immer blaue Himmel.
Okay. Du machst halt nur Fotos, wenn es wirklich fein ist. Ja, okay.
Nee, ich habe sogar ein Foto, wo man sieht, da ist die Linse von dem wie heißt das, Bajonettverschluss ist nicht ganz aufgegangen. Sieht man noch eine Linse, die war einfach von dem Schneegestöber, war die einfach, ging nicht mehr auf. Hat also die Bilder haben dann einen kleinen Schatten oben im Bild. Aber einfach das Ziel, das möchte ich erreichen, ohne dass ich mich körperlich schädige. Ich glaube, dass es nach wie vor gesund ist. Und das Wandern, gut, ich bin jetzt in den Pyrenäen angelangt. Wenn man sie überquert hat, macht man sie einmal der Länge nach. Also auf dem Kamm entlang kann man vom Mittelmeer zum Atlantik laufen. Das mittlere Stück, das bin ich gelaufen. In ein paar Wochen kommt das Reststück zum Atlantik dran. Also ich bleibe schon noch dran an der Bewegung, ja.
Aber du hast ja noch viele andere Ziele, gell?
Ja.
Ja. Ich wollte gerade sagen, ob dir eine bestimmte Strecke besonders im Gedächtnis geblieben ist, weil sie so schön war oder weil du ein bestimmtes Erlebnis dort hattest.
Ja, wenn bei den Ultraläufe war es der Kometz, den ich erzählt hatte vorher, wo man einfach mit den Landfrauen, mit den dunkelhäutigen Bürgern läuft. Das sind einfach, da gehen 16.000 Leute, das war jetzt vor 3 Wochen, war der Lauf wieder, ohne mich. 16.000 Leute in Stadt, davon kommen 15.000 ans Ziel. Das ist eine Quote, die ist traumhaft. Das heißt, ist auch für die Bevölkerung ein Jahreserlebnis, ein Highlight, da einfach mitzulaufen. Das finde ich toll. Einfach die Begegnung mit den Leuten ist sehr, sehr toll. Bei den Bergmarathons war, wie gesagt, der in den Dolomiten für mich der schönste. Mhm. Auch der anspruchsvollste, aber ich musste ihn zweimal laufen, weil er einfach so gigantisch von der Stimmung, von der Atmosphäre, von der Landschaft ist. Das muss einfach sein. Ja, und der schmerzhafteste war der Hospizlauf, der letzte Lauf. Mhm. Man macht da so einen Spendenlauf, fürs Hospizhof sammelst Kilometer. Ja, also machst ein paar Läufe. Das war so, Hospiz war halt der Name, dass ich einen Namen hat, für was ich laufe. Aber den Kern habe ich eigentlich erst beim letzten Lauf erfahren oder erlitten. Nämlich der letzte Lauf war bei dem Wettersturz, dass es an dem Tag einfach sowas von kalt war, dass man eigentlich niemanden rauslässt. Die haben während des Laufes haben die Kühe vom Feld, von den Wiesen geholt, und das Läuferfeld wurde immer dünner. Und dann kommst du irgendwann so Richtung Ziel. Das Ziel war Schwäbisch Gmünd. Das Start und Ziel ist bei der Kirche von Münster in Schwäbisch Gmünd. Und dann kommen die Kirchtürme auf dich zu. Denkst du, ach, endlich. Und plötzlich geht die Wegstrecke von den Kirchtürmen wieder weg. Da hat jemand eine Umleitung gelegt. Fies. Das ist unverständlich, unverschämt. Na gut, aber es tat schon alles weh. Ich hatte damals sogar die kleinen Salzbrezeln, die ganz großen, wo es im Supermarkt als, das würde ich ja normal nicht essen, die habe ich geliebt. Oder weil das Salz und was Großes war, ich hatte im Ziel aber keine Lust mehr auf ein Bier oder irgendetwas, nur noch auf einen warmen Tee. Aber der Zugang zum Ziel war eigentlich viel dramatischer, da stand fast kein Zuschauer mehr. Und da dachte ich, das ist jetzt die Brücke zum Namen meines Laufes, so Spitzlauf. Du bist am Lebensende, also am Marathonende, dann kommt plötzlich noch eine Verlängerung. Das hatte ich so gedeutet als lebensverlängernde Maßnahme, die man meistens auch nicht möchte. Und dann kommst du ins Ziel und keiner ist mehr da, keiner wartet auf dich. Du hast keine Freunde, die auf dich warten. Und das Ende von dem Lauf, man wird automatisch gemessen. Das ist offensichtlich auch im Leben so, das Ende wird automatisch gemessen. Dachte ich, war das alles? Oh. Das kann nicht alles sein. Und dann kamen zwei junge Schülerinnen mit einem Lächeln aus dem Zelt raus und haben die Läufermedaille überreicht. Dachte, ach, es gibt doch noch Engel auf der Welt. Das sind so die emotionalen Momente, die bei Läufen dann passieren. Aber dazu muss man sich darauf einlassen, dass man solche Erlebnisse überhaupt hat.
Über all das schreibst du ja auch ein Buch. Das ist ja in Arbeit, insofern für alle, die interessiert sind, also A, was dir alles so begegnet ist, wie du es geschafft hast, überhaupt zum Laufen zu kommen, dabei zu bleiben, immer noch einen Schritt weiter zu gehen, dich immer wieder neuen Herausforderungen zu stellen, mit einer großen Freude im Herzen, das merkt man ja auch. Die können wir jetzt schon mal neugierig machen. Also wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Sobald es dieses Buch gibt, erfahrt ihr es als Erste. Das sage ich jetzt einfach mal. Und ich weiß, du bist jetzt natürlich mega beschäftigt mit allem drum und dran. Aber hast du eigentlich so auch noch Zeit zum Lesen nebenher?
Ja, aber zu wenig.
Ja, okay.
Ich habe noch sehr viele, die auch aufs Lesen warten. Und manche, weil sie auch toll sind, auch zweimal gelesen werden. So wie manchen Lauf auch zweimal machen musste, weil er einfach dann eine neue Facette bringt. Ja doch, aber Bücher, die mit dem Laufen in der Regel nichts zu tun haben. Weil ich brauche keine Laufprogramme.
Ja, das ist klar. Ich glaub,
nicht, und jetzt brauche ich sie nicht, weil sie für mich einen falschen Ansatz haben. Obwohl ich vor kurzem eins gekauft habe. Ein Buch, ein Bestseller, kein Trainingsprogramm, sondern einfach von einer Spitzenathletin, von der Laura Dahlmeier. Das ist eine Biathlon-Frau, die athletisch ein Ausnahmetalent ist, die mit 12 Jahren in die Biathlon-Szene eingestiegen ist, die mit 17 Profi geworden, in die Profi-Welt gewechselt hat. Mit 25 hat sie, nachdem sie alles erreicht hat, über 17 Jahre, 7 Goldmedaillen, den Weltcup 2 Jahre lang geführt, von einem Schlag auf den anderen aufgehört hat, weil sie sagte, oder bis ihr Körper ein eindeutiges Signal gegeben hat. Sie schreibt zwar nicht genau welches, aber sie hat einfach gemerkt, sie ist in einem Korsett. Sie fühlte sich gefangen in den Trainingsplänen, bis hin im Leistungssport, wenn dann die ganzen Dopingkontrollen dazukommen, wo die pausenlos Antwort geben müssen, wo bin ich heute, wo bin ich erreichbar. Sie sind wirklich gegängelt. Sie hat jetzt die Chance, das ist jetzt Anfang Mitte 30 wahrscheinlich, sie hat jetzt die Chance, weil sie Bergkenntnisse hat, viel, viel mehr wie ich, Kondition hat, viel, viel mehr wie ich, kann sie die Berge natürlich ohne Ende genießen. Ich möchte nur sagen, es ist schön, wenn man Spitzenleistung bringt, aber man sollte dann auch irgendwann die Kurve kriegen und sagen, nee, hör früher auf, mach's in dem sogenannten Flow-Kanal, nimm am Schluss einfach das Tempo raus und dann lass es gut sein.
Das nehmen wir jetzt einfach mal mit als Buchempfehlung.
Das war jetzt eigentlich nur geschuldet, weil es mit einfach über den Tisch kam. Ich habe ein spannendes Buch gelesen von dem Jared Diamond. Da braucht man sehr viel Zeit zum Lesen, weil er veröffentlicht ganz viele Bestseller. Ich greif nur einen raus, Arm und Reich. Der Jared Diamond ist ein Evolutionsbiologe, Physiologe, Anthropologe, Geograf, Ornithograf, also ist ein Allrounder aus der Universität von Kalifornien und der beschreibt eigentlich die Menschheitsgeschichte und in dem Buch Arm und Reich erklärt er, warum es arme Gesellschaften und Reichgesellschaften gibt. Ganz eindrücklich. Hat mich beeindruckt und wir sind immer stolz, dass wir reich sind. Wir können eigentlich nichts dafür, dass wir reich sind, nur weil wir in einer landschaftlich gesegneten Teil des Globus aufgewachsen sind, da wo es Lebensmittel gibt, wo was angebaut werden kann. Nicht, weil wir intelligenter sind, wie die Sans aus der Kalahari, die noch in der Wüste laufen. Wir haben einfach andere Voraussetzungen gehabt und wenn jeder das sich bedingt, dann ist er einfach geerdet, wie ein Marathonläufer, der auch wegläuft, der auch mal schmutzige Schuhe kriegt. Man muss da durch.
Das ist eine schöne Buchempfehlung, nehme ich mit rein. Wunderbar. Ja, jetzt haben wir 2 Titel, wo wir auch noch mächtig drüber nachdenken können, ne? Wenn wir die lesen. Ist ganz schön, es landet auch auf meiner Liste. Beide finde ich total spannend. Wir teilen die natürlich auch wieder in den Shownotes, dass ihr gar nicht lange suchen müsst nach den Büchern. Und an dieser Stelle danken wir dir, Johannes, für deine Zeit, für den kleinen Einblick in deine vielen, vielen Läufe, die du gemacht hast. für den guten Zweck, für dich, was es dir alles gebracht hat. Wer da mehr wissen will, wie gesagt, also verfolgt es einfach so ein bisschen. Über Johannes ist ja auch schon viel geschrieben worden. Also insofern, ihr findet das ganz sicher. Und wir halten euch auf dem Laufenden, was mit seinem Buch los ist, wann es erscheint. Und wir nehmen die Botschaft einfach mit, dass man in jedem Alter anfangen kann. Und dass man auf sich hören muss, auf sich und seinen Körper und den Spaß nicht verlieren darf. Kann man das so sagen, Johannes?
Ja.
Schon, ja?
Unbedingt.
Okay. Dann hab vielen Dank für deine Zeit. Schön, dass du bei uns warst und uns das mit uns geteilt hast, deine ganze Erfahrung, deine Erlebnisse. Stichpunktartig, weil eigentlich könnte man dir noch stundenlang zuhören. Ja. Wir haben nur ein kleines bisschen davon erfahren. Insofern, genau. Hab vielen, vielen Dank für die schöne Zeit. Danke, Johannes.
Dankeschön zusammen.
Und tschüss vom Buchplausch. In 2 Wochen sind wir wieder da. Seid gespannt, wen wir da als Gast haben. Wir freuen uns auf euch. Hört uns zu, bleibt uns treu und sagt es gerne weiter. Genau, bis bald. Ciao.
Tschüss.
Für unsere Buchplausch-Hörer haben wir übrigens noch etwas ganz Tolles. Falls ihr nämlich jetzt gerade nach dem richtigen Hörbuch sucht, dann könnte BookBeat eine gute Idee sein. Stöbert durch über 50.000 Hörbücher. Entdeckt Bestsellerlisten, die Hörbücher von DP natürlich auch, oder lasst euch ganz persönliche Empfehlungen geben. Ihr wollt das einfach mal ausprobieren? Buchplausch und BookBeat schenken euch einen ganzen Monat BookBeat for free. Meldet euch einfach mit dem Rabattcode Buchplausch bei BookBeat an oder geht auf die Seite www.bookbeat.de/buchplausch und schon seid ihr dabei. Den Link, den haben wir auch noch einmal in die Beschreibung der Podcast-Folge eingefügt. Also nutzt dieses wunderbare Angebot, ein Monat lang so irre viele Hörbücher zu hören, wie ihr wollt. Denn genauso funktioniert BookBeat. Das ist nämlich toll. Ihr könnt so viele Hörbücher hören, wie ihr wollt. Das ist doch jetzt genau das Richtige, oder? Also ausprobieren. Wir freuen uns mit euch. Bis dann.